Bremen 2 Gesprächszeit.
Genitalwarzen, Pickel mit oder ohne Eiterhauben, schlechte Körpergerüche, Pilze oder Jucken untenrum. Themen, über die viele Menschen am liebsten schweigen. Ganz anders mein heutiger Gast. Sie blüht bei solchen Themen geradezu auf, kann kaum genug davon bekommen. Sie ist Ärztin, spezialisiert auf Haut- und Geschlechtskrankheiten und Bestsellerautorin. Ihr erstes Buch Hautnah, in dem sie uns Wissenswertes und schier Unglaubliches über unser größtes Körperorgan erzählt, wurde bis heute in mehr als 30 Sprachen übersetzt. Auch der Nachfolger, darüber spricht man nicht, weg mit den Körpertabus, schaffte es auf Platz 1 der Spiegel-Bestsellerliste. Höchste Zeit, dass sie uns an ihrem Wissen teilhaben lässt. Herzlich willkommen in der Gesprächszeit, Dr. Yael Adler.
Hallo, vielen Dank.
Ja, Sie sagen, unsere Haut ist der Spiegel unserer Seele. Woran merkt man das?
Das fängt ja schon damit an, dass wenn wir beide uns jetzt unterhalten und wir geraten in Streit, dann wird einer rot werden vor Wut oder ich werde vor Schreck ganz blass oder ich kriege Gänsehaut, wenn es mich dann doch berührt. Oder
Heben
ich
wir uns für später auf, noch nicht am Anfang, vielleicht gleich nur,
ja, aber kann ja passieren. Hektische Wer Flecken sehe ich jetzt schon zumindest diskret. Also das sind schon mal diese akuten psychischen Dinge und ansonsten ist die Seele natürlich auch etwas, was wir chronisch haben. Also wenn wir Stress haben, kriegen wir Pickel oder Reizungen und ganz viele Hautkrankheiten, das ist für mich als Hautärztin wichtig, werden schlechter durch Stress und chronische Belastung. Und deswegen muss ich die Seele immer mit im Blick haben.
Wer Ihre Bücher liest, der muss zumindest, ging es mir, so manches Vorurteil revidieren. Zum Beispiel, dass Arschgesicht streng genommen gar kein Schimpfwort, sondern sogar ein Kompliment ist. Wie kommt's?
Ja, das ist deshalb, weil wenn man jemanden entkleidet bei der Hautkrebsvorsorge und man betrachtet das Gesicht, das ist ja genauso alt wie der Po, aber man sieht am Gesicht, was die Lichtalterung mit uns macht. Flecken, erweiterte Äderchen, Knitterfältchen, Rauigkeiten und eben baumelnde Partien. Und der Po, der genauso alt ist, der aber selten die Sonne sieht, es sei denn, man ist FKKler, ist bei hellhäutigen weiß, hat eine große Falte in der Mitte, aber die gehört ja dahin. Und eben keine Sonnenflecken, keine erweiterten Äderchen, keine Knitterfältchen und Rauigkeiten.
Haut wie Babypopo, sagt man, glaube
so
ich, auch.
So ist es,
ne?
Genau. Ist so ein, und deswegen ja. Arschgesicht, ein Kompliment, in der Tat.
Warum unsere Haut ein wahres Wunderwerk der Natur ist, mit dem wir achtsam, aber nicht zu reinlich umgehen sollten, darüber sprechen wir unter anderem in der nächsten Stunde. Außerdem erklärt uns Yael Adler, warum Dermatologin für sie ein geradezu sinnlicher Beruf ist und warum wir uns mehr Zeit für vermeintliche Tabuthemen nehmen sollten. Am Mikrofon begrüßt Sie Christian Erber. Schön, dass Sie bei uns sind. Langsam, ganz langsam werden die Tage länger bei uns und die Sonnenstrahlen nehmen an Intensität zu. Unsere äußere körperliche Schutzschicht, die Haut, muss dann wieder verstärkt Arbeit leisten. Ein Thema wie gemacht für die Dermatologin Yael Adler. Ja, aus der Welt der Bräuche und Traditionen kennen wir ja den Frühjahrsputz. Kann oder sollte man so etwas eigentlich auch mit der Haut machen, sprich sie auf die wärmere Jahreszeit vorbereiten?
Also man sollte mit der Haut immer so umgehen, als wäre sie in der Steinzeit. Also darauf achten, was hat die Evolution eigentlich für unsere Haut gedacht. Und da ist es natürlich so, wenn wir dann damals draußen waren, dann wurden die Tage langsam heller und auch länger. Und dann haben wir uns natürlich draußen aufgehalten und dann hat die Haut reagiert. Und so sollte das heute auch sein. Also wir sollten nicht käseweiß aus dem Büro an den Äquator jetten und uns dann in die Sonne knallen und einen Sonnenbrand bekommen, sondern wir gewöhnen uns am besten langsam an die Sonne. Und das macht man, indem man eben jeden Tag ein bisschen länger draußen ist. Dann hat die Haut eine Chance, braun zu werden oder beige zu werden, je nach Hauttyp.
Braun ist gar nicht so gut.
Genau. Ja. Und aber auch eine Verdickung aufzubauen, eine sogenannte Lichtschwiele, die lässt dann weniger Strahlung durch und schützt uns dann auf diese Art natürlicherweise vor den ja auch durchaus gesunden Strahlen. Es kommt eben immer auf die Menge und auf die Dosis an. Wir brauchen ein bisschen UVB, weil wir auch Vitamin D in der Haut aufbauen können. Und das ist für unseren gesamten Organismus wichtig.
Mhm. Manche Leute schwören ja zur Vorbereitung auf die Sonnenbank, zumindest so ein paar Sitzungen, bevor es dann richtig rausgeht. Gut oder eher nicht so gut?
Da kriege ich rote Gesichtshaut vor Wut.
Da geht's los
Ich finde nämlich, dass Solarien verboten gehören tatsächlich.
Gab es ja letzt die Forderung von der Deutschen Krebsgesellschaft, meine ich, würden Sie unterstützen?
Absolut. So Gott sei Dank ist es jetzt schon Kindern und Jugendlichen verboten. Trotzdem wird da leider, wie man auch aus Feldversuchen gesehen hat, nicht so drauf geachtet. Also wenn jemand aussieht wie 18, dann darf der da schon rein und es muss nicht immer das Alter gezeigt werden. Und es sind halt wahnsinnige Schäden, die man da setzt. Ich finde, das gehört wirklich verboten, weil es keinen gesundheitlichen Nutzen hat. Die Bräunung, die man dort aufbaut, ist quasi keine wertige Bräunung. Das sind so Verzweiflungsausschüttungen von so vorgefertigtem Pigment, was sozusagen sozusagen die Haut schnell mal rausspuckt, um das Erbgut irgendwie notbehelfsmäßig zu schützen. Aber es schützt uns nicht wirklich vor den schädigenden Auswirkungen der Strahlung und es macht auch keine Hautverdickung. Und vor allem, es dringt sehr tief ein in die Haut, setzt freie Radikale frei. Das sind schädliche Moleküle, die unser Gewebe zerstören. Und Tumorabwehr wird unterdrückt und Hautkrebsrisiko steigt massiv an. Und deswegen, je länger man heutzutage hoffentlich erlebt, desto vorsichtiger muss man sein mit solchen Strahlen. Und da hat Solarium einfach nichts zu suchen. Und es ist auch eine tausendfach so hohe Dosierung, wie es jetzt im natürlichen Sonnenlicht der Fall wäre.
Unsere Haut kann ja einiges aushalten, wehrt sich aber auch, wenn sie etwas nicht mag, zu häufig bzw. zu intensive Pflege. Warum ist da weniger mehr?
Wieder Stichwort Steinzeit. Die Haut ist dafür gemacht, sich selber zu schützen und auch sauber zu halten. Die Haut hat ein Immunsystem, die hat einen pH-Wert, das ist ein Säureschutzmantel, also pH 5, sauer. Das vertreibt schon eine ganze Menge feindlicher Erreger und gibt den lieben Bakterien, den Türsteherbakterien, die uns schützen, ein gutes Zuhause. Wir produzieren auch unsere eigene Bodylotion, Gesichtspflege oder Körpercreme durch unsere Talgdrüsen und die Oberhautfette. Wir haben Hornzellen, die uns auch mechanisch schützen, sodass dieses zauberhafte, diese zauberhafte Barriere wirklich ausreichen würde, um uns gesund zu halten. Und wir gehen aber her und seifen das alles kaputt mit alkalischen Seifen, die den Säureschutzmantel für Stunden zerstören. Und wir waschen uns die Fette weg. Und damit haben wir den Schutz kaputt gemacht und kriegen viel mehr Hauterkrankungen, als es eigentlich sonst passieren würde. Das sehe ich jeden Tag in der Praxis. Ich schätze, 20% der Leute haben wirklich selbst produzierte Hauterkrankungen, die weggehen, wenn man aufhört, sich so stark zu pflegen.
Das heißt, eigentlich waschen nur mit Wasser pur würde meistens schon reichen.
Ja, also die Leute sind natürlich nicht sehr empfänglich, wenn ich sage, jetzt hört doch mal auf, euch dauernd zu waschen und zu duschen. Die sagen ja, wir leben ja nicht mehr in der Steinzeit, wir leben ja in der Moderne. Dann sage ich, okay, wir machen einen Kompromiss, wir duschen uns nur noch mit Wasser. Wir seifen nicht mehr alle unsere Arme, Beine und Bauch und Rücken ab. Und wenn überhaupt eine Waschsubstanz, dann bitte ein mildes, saures Duschgel, pH 5, also eingestellt auf den Haut-pH-Wert. Am besten auf Basis von Zucker und Kokostensiden. Das gibt es sogar im Bioladen und das sehr sparsam. Meinetwegen in den Krisenherden, Achseln, Leisten, Po, Falte, Füße. Aber es ist kein Muss. Es ginge tatsächlich auch ohne. Denn was wir ja runterwaschen wollen, sind Hautschuppen, ist Schweiß. Und es geht ja eigentlich auch so. Also da, man ist ja nicht dreckig in dem Sinne. Im Gegenteil, man kann sogar selber das mal testen, wenn man jetzt seine Haut dauernd wäscht mit alkalischer Seife, dann stinkt man eher, weil die Stinkbakterien da freie Bahn haben. Und wenn wir uns sauer reinigen oder nur mit Wasser oder Essigwasser zum Beispiel auch, ein Liter Wasser plus einen Esslöffel Apfelessig und das in die Achseln, dann riechen wir viel besser.
Okay, da geht es um Körpergeruch und da ist es ja sowieso wissenschaftlich inzwischen belegt, dass Männer und Frauen einen unterschiedlichen natürlichen Körpergeruch haben. Welche Duftnoten lassen sich denn da unterscheiden?
Bei Männern sagt man, sie riechen eher nach Urin, Sandelholz, Moschus und Käse. Und bei Frauen ist es eher Zwiebel, Hering, Sauerrahm und Blumen.
Da weiß also man jetzt gar nicht, was man sein will, so ehrlich. Ne?
Ja, na, die Wissenschaftler wollen halt irgendwie auch Begriffe, die man so nachvollziehen kann, die man nachempfinden kann, für chemische Moleküle finden.
Aber bei den Frauen klingt es besser als bei den Männern.
Das sagen sie so.
Weil dabei die Blumen auf jeden Fall sind da mit bei.
Also Sandelholz ist ein ganz toller Duft von Männern. Und Moschus macht uns ja auch ganz wild. Und wir wissen auch, dass Sandelholzaroma, das hat man rausgefunden, die Haut heilen lässt. Die Haut kann nämlich riechen. Die hat Geruchs- oder Duftrezeptoren in den Zellen. Und wenn dann Sandelholzaroma kommt, dann heilen kleine Wunden. Und das ist auch ein Tipp an die Frauen. Ja, lassen wir den Kerl ordentlich schwitzen, reiben uns mit seinem Schweiß ein und schon sind wir wieder heile.
Das muss man mal ausprobieren, auf jeden Fall. Ein guter Tipp. Genauso wie ich faszinierend fand, also dass jeder Mensch nicht nur einen individuellen Fingerabdruck, sondern auch einen Geruchsabdruck hat. Tatsächlich.
Genau, das ist so, weil der Geruch kommt dadurch zustande, dass wir eine ganze Menge absondern, zum Beispiel Hormone. Wir kennen es ja auch in der Pubertät, wenn man mal in so ein Pubertätszimmer reinschnuppert.
Puma-Käfig.
Man kann es auch liebevoller ausdrücken. Es riecht halt nach Pubertät, nach Hormonen. Es ist intensiv. Und das wird dann im Laufe des Lebens ein bisschen sich verändern. Es liegt auch daran, wie trocken ist die Haut, wie pflegen wir die Haut, wie schwitzen wir an verschiedenen Stellen. Das ist ja auch ganz unterschiedlich. Manche sind stark Schwitzer, andere sind eher trocken, andere fettig. Und dieses Potpourri an Genetik, an Hormonen, an dem, was wir essen, wie wir leben, wo wir leben, welche Kleidung wir tragen, welche Cremes wir benutzen, das macht unseren Duft dann am Ende aus. Und der ist eben sehr individuell, ist aber auch ganz wichtig, weil wir beiden, das merke ich jetzt schon, wir können uns richtig gut riechen. Ja?
Aber es gibt auch den gegenteiligen Fall und diese Redewendung hat auch eine Bedeutung.
Genau, es könnte nämlich sein, dass man auf diese Weise bemerkt, oh Gott, dieser Mensch kommt für mich überhaupt nicht in Frage. Und besonders wichtig ist das bei der Partnerwahl, ne? Wenn man da schon merkt, okay, der hat zwar einen tollen Beruf oder ein tolles Auto oder ne, was weiß ich für Statussymbole, aber ich kann den biochemisch eigentlich gar nicht riechen, dann ist dieses erotische Duftmarketing fehlgeschlagen und dann ist auch gut, dass wir das wahrnehmen und dann einfach keine Nachkommen produzieren. Wir wissen nämlich auch anhand des Geruches schon unbewusst, passt das Immunsystem, haben unsere Nachkommen gute Chancen, vielleicht besonders gesund und stark zu sein, ne? Ist die Blutgruppe passend oder lassen wir eben die Finger weg und arbeiten vielleicht nur zusammen oder nicht mal das.
Mhm. Vielleicht zum Abschluss ein kurzes Wort oder Satz noch. Sieht man jetzt auch häufiger oder wird man häufiger sehen, wenn es wärmer wird, man tiefere Einblicke bekommt. Tattoos sind auch so ein Thema. Ich habe so den Eindruck, als völlig tattooloser Mensch ist man in der Minderheit inzwischen. Sie auch?
Ja, Sie Spießer. Ich auch. Also ich bin auch ohne Tattoos, weil ich als Hautärztin bin Hypochonder. Also ich habe Angst vor Krankheiten und auch vom Tod. Mein Tattoo ist so gesundheitsschädlich, dass ich das mir jetzt nicht in die Haut stechen würde. Ich sehe als Hautärztin natürlich geballt auch die Nebenwirkungen. Relativ selten passiert ja was
den Leuten auffällt. Das sind die Farben, glaube ich, ne? Vor allem die da.
Es sind Infektionen der Haut, es ist Narbenbildung, es sind die Farben, die teilweise Schwermetalle, krebserregende Substanzen, erbgutschädigende Substanzen enthalten, allergieauslösende Substanzen. Und dann bin ich auch als operierende Hautärztin, haben wir gerade in der Klinik auch schwarzen Hautkrebs operiert und da musste man manchmal auch die Lymphknoten sich anschauen, die dann in der Region, in der Achsel beispielsweise waren. Und dann sah man plötzlich, oh Gott, da ist ein schwarzer Lymphknoten und hatte Angst, dass das Metastasen sind. Gott sei Dank, in manchen Fällen hat der Pathologe dann unter dem Mikroskop gesehen, ach nee, das ist gar keine Metastase von dem schwarzen Hautkrebs, sondern einfach nur Tattoofarbe, die sich vom Arm auf den Weg gemacht hat in die Achsel. Aber wir wissen halt heute, dass dieses giftige Material sich nicht nur in den Lymphknoten ablagert, sondern sich auf den Weg macht in den ganzen Körper und dort Schäden anrichtet, die man nicht immer auf den ersten Blick sieht, sondern in der Toxikologie spricht man immer von der Dosis, die das Gift macht und auch von einer sich potenzierenden Wirkung. Das heißt, wir haben noch eine Quelle für Schadstoffe mehr. Und ich finde es so absurd, da essen die Leute Dinkelkekse, ja, und sind vegan, aber machen sich da diese giftigen Farben in die Haut. Das ist absurd.
Sagt die Hautärztin und Bestsellerautorin Yael Adler, dass sie Dermatologin werden würde, zeichnete sich schon früh bei ihr ab, im Grunde schon in ihrer Kindheit. Über ihre Faszination für diesen Beruf erzählt sie uns gleich. Zeigen Sie doch mal. Eine freundliche Aufforderung, die Patienten in der Praxis von Yael Adler zu hören bekommen, sie als Ärztin für Haut- und Geschlechtskrankheiten zu bezeichnen, ist formell zwar korrekt, greift im Grunde aber viel zu kurz, weil sie sich als ganzheitliche Medizinerin sieht und gerne über den fachmedizinischen Tellerrand hinausblickt. Dass es so weit kommen musste, war absehbar. Schon ihr Großvater mütterlicherseits war Hautarzt und was der so auf der Straße erlebt hat, muss sie in jungen Jahren schwer beeindruckt haben.
Ja, das stimmt. Der ist tatsächlich mit meiner Mutter, als sie ein Kind war, durch die Straßen der polnischen Kleinstadt gelaufen und dann kamen Patientinnen und sagen, Herr Doktor, schauen Sie mal, wie schön das geworden ist. Und haben die Bluse gehoben, den Rock gehoben und ihm gezeigt, wie toll das jetzt alles ist und wie gesund. Das ist ja relativ tabulos. Das hat meine Mutter mir wiederum erzählt. Und zum anderen hat er auch Bücher hinterlassen. Damals haben die Dermatologen noch Hautkrankheiten gemalt, weil man nicht immer fotografiert hat. Ja. Und mich hat das so fasziniert, mit welcher Liebe zum Detail Eiterpusteln oder auch Syphilis oder Knollnasen gemalt worden sind. Und ich war so angezogen, ein bisschen auch erschrocken manchmal, aber dass diese Bilder und wie, ne, dass sozusagen ein Symptom dann genau sagt, was ist die Krankheit oder auch die Analyse im Kopf eines Arztes dann anlässt, ja, jetzt nachzudenken, wo liegt die Ursache in der Tiefe des Körpers. Also dieses Detektivische, das ist alles in diesen Bildern für mich wiedergegeben. Und
das war die Art der Bilderbücher quasi, ja, die Sie sich angeguckt haben.
Und das hat mich dann nachhaltig beeinflusst. Und als ich dann Dermatologie im Studium hatte, dann ist das plötzlich wieder hochgekommen. Und da haben wir ganz viele Bilder gesehen. Und dann musste man die beschreiben, also auch die Freude, Worte zu finden für Dinge, die verständlich zu machen. Also am besten ist man als Hautarzt, wenn man einem Kollegen per Telefon genau die Charakteristika so erzählen kann, dass der sagt, ah, das ist jetzt ein Herpes oder das ist jetzt eine Akne oder so.
Also so diese detektivischen Fähigkeiten, das war immer was Sie schon gereizt hat?
Ja, deswegen fand ich auch Neurologie übrigens sehr interessant. Aber das Tolle ist, dass die Dermatologie auch mit Neurologie zu tun hat, weil das Nervensystem mit der Haut verbunden ist und die auch eine Empfangsstelle ist. Also die Haut ist ja wie so eine Antenne und empfängt ganz viele Informationen, die dann wieder ans zentrale Nervensystem weitergeleitet werden. Also die Haut ist das Netzwerkorgan und da hat man es eben mit Nervensystem, mit dem Darm, dem Stuhlgang zu tun. Man hat es mit Mikronährstoffen im Blut zu tun, man hat es mit der Sexualität Sexualität zu tun, mit der Psyche, haben wir eingangs gesagt. Und wir haben es mit unserer Umwelt zu tun. Also das ist so vielfältig. Und deswegen kann ich davon nicht genug bekommen. Und deswegen ist es auch sinnvoll, sich über den Tellerrand hinaus mit dem Thema Haut und der Medizin, der Gesundheit, dem Körper insgesamt zu beschäftigen.
Also detektivischer Beruf, sagen Sie, aber auch künstlerisch geradezu. Damit hat es auch
ja,
zu tun.
Ja, man durchaus. Sieht natürlich Bilder. Ja. Ich sehe einen Patientenkörper oder die Haut natürlich wie ein Bild mit Farben, mit Mustern. Es ist teilweise 3D. Es hat auch etwas mit Skulpturen zu tun. Die Haut, der menschliche Körper, hat für mich auch eine gewisse Ästhetik, selbst wenn er nicht perfekt ist. Das ist mir auch ganz wichtig. Wir sind keine Puppen. Zu uns gehören Narben, Dellen, Makel. Und das ist auch eine Botschaft, die ich sagen will, den Menschen, die irgendwas an sich nicht mögen, dass das alle oder viele haben und dass das einfach auch zu uns gehört. Und es ist ein sehr sinnlicher Beruf. Also wir schauen natürlich nicht nur wie Hautärzte, wir fassen auch an, wir fühlen, ist es rau, ist es glatt und wir riechen.
Ganz ne? wichtig bei Ihnen, dass ja. Sie Krankheiten oder riechen. Erschnuppern können ja, sozusagen. Ja, ja. Was kann man da machen als Beispiel?
Also als
was
Beispiel zum Beispiel Neurodermitis oder ja. Ekzeme, da sind Staphylokokken drauf. Das ist eine Bakterienart, die nicht immer schlimm sein muss, aber wenn die zu viel ist, dann kann es zu Eiterbildung kommen oder ein Ekzem wird schlimmer dadurch, weil der Körper will das bekämpfen und bekämpft dann die Bakterien und auch kriegt eine Entzündung in der Haut. Und es riecht so pudrig süßlich und das rieche ich schon bei einem Patienten. Dann weiß ich, okay, der hat zu viel Staphylokokken, die müssen wir bekämpfen, zum Beispiel mit Mikrosilber oder mit effektiven Mikroorganismen, lieben Bakterien, die gegen die Bösen aufcremen oder auftupfen.
Das riecht man schon aus der Distanz oder müssen Sie so ganz dicht dran
nachdem,
und über die Haut schnuppern?
Je nachdem,
dann so?
Wie schlimm es ist. Aber wir kommen als Hautärzte auch unseren Patienten sehr nah. Das ist auch für die manchmal schwierig, das muss man auch verbalisieren. Ich komme ihnen jetzt mal näher, ich gucke jetzt mal genau, ich nehme auch mein Mikroskop. Natürlich riecht man dann auch mit. Man riecht auch Talg, wenn der im Überfluss da ist, also dann, wenn die Leute zum Beispiel in den Bauchfalten riechen oder am Bart riechen oder an der Kopfhaut oder einfach so eine eher sehr fettige Haut haben, da riecht man schon, ob irgendwas aus der Balance ist.
Aber das riecht man selbst meistens nicht so sehr. Ne? Also nee, das ist dann immer auf andere Menschen dann
ja,
bezogen.
Ja, das ist ja ein Selbstschutz. Also wenn wir stinken würden und wir würden dauernd darunter leiden, da könnten wir ja mit uns gar nicht mehr klarkommen. Aber interessanterweise, das ist auch was, was ja Psychoanalytiker beschreiben, ist, wir finden unseren eigenen Geruch und das eigene, was wir produzieren, eigentlich auch ganz schön spannend. Also in der analen Phase, als wir kleine Kinder waren, gibt es ja die orale, genitale, anale Phase, da haben wir gelernt, Kontrolle über unsere Kaki zu haben. Ne? Und wenn wir dann Kaki ins Töpfchen gemacht haben,
das
dann haben
gut,
die Eltern
früher.
Gesagt,
genau.
Fein, Kaki ins Töpfchen gemacht. Sie haben ja auch Kinder und sie kennen das, diese Freude, wenn das dann klappt. Aber dann muss man natürlich auch sagen, jetzt aber nicht mit der Kaki Fingerfarben malen. Und den Mädchen wird dann auch noch ganz oft gesagt, ihr müsst immer schön sauber sein und duftig und reinlich. Ne? Und dann kriegen Mädchen ganz oft so diese Botschaft, oh, das ist aber eigentlich auch böse und das ist stinky. Und Mädchen haben besonders großes Tabuthema, Thema Stuhlgang und Körpergeruch.
Das heißt, das wird aber erst anerzogen. Also von Natur aus würde es das nicht geben.
Nee, da sind wir eher noch stolz. Da ist dieses Anale in uns. Boah, wie toll, was ich da produziere. Das ist ja auch mit Winden so. Ne? Also wenn die,
soll passieren.
Wenn man dann
mit
Menschen
vor,
spricht, die sagen, also mein eigener Pups ist total okay. Aber wenn ich dann in den Aufzug gehe und da stinkt einer vom anderen, der mir den hinterlassen hat, dann hat man so Fluchtreflexe. Und das ist eben auch so. Das stinkt dann wie die Hölle. Weil das uns natürlich an Stuhl, an Verrotten, an Fäulnis, an Gefahr, an Krankheit erinnert. Und dieser natürliche Reflex Ekel schützt uns auch bis zu einem gewissen Grad.
Ja, die Tabus haben wir jetzt schon gestreift, sind nämlich ein gutes Stichwort. Damit beschäftigt sich ja Elle Adler ausführlich in ihrem aktuellen Buch. Darüber spricht man nicht. Darin ermuntert sie uns, offener dem gegenüber zu sein, was uns unangenehm ist. Was alles darunter fällt, dazu gleich mehr. Sie hören die Gesprächszeit auf Bremen 2. Dass es im 21. Jahrhundert, im Zeitalter von Social Media, überhaupt noch Tabuthemen gibt, mag erst einmal verwundern. Hat man doch den Eindruck, dass nahezu alles schon mal irgendwie da war und ausdiskutiert ist. Aber weit gefehlt, sagt mein heutiger Gast, Jael Adler, darüber spricht man nicht. Weg mit den Körpertabus, heißt ihr aktuelles Buch, in dem sie dazu ermutigt, uns mehr mit vermeintlich peinlichen Dingen zu beschäftigen. Nach dem Motto, Schweigen ist Silber, Reden ist Gold. Ja, warum eigentlich? Darf nicht jeder sein kleines Geheimnis oder Tabu haben?
Ja, ja, absolut. Ich finde auch nicht, dass alles tabulos werden muss. Also man muss nicht vor seinem Partner aufs Klo gehen oder sich gegenseitig die Pickel ausdrücken. Das kann man schon auch für sich behalten. Aber als Ärztin habe ich es mit Tabus zu tun. Und als Hautärztin sehe ich Leute nackt. Und ich muss mich mit deren Schleimhäuten, der Pofalte, dem Intimbereich auch beschäftigen. Und da kommen ganz oft Themen auf, die die Leute schwierig finden. Und natürlich müssen wir in der Sprechstunde vorankommen. Ich soll die ja heilen. Also müssen wir darüber reden. Und dann muss man das auch auf eine Art machen, die allen angenehm ist, damit wir eine konstruktive Partnerschaft haben. Arzt-Patienten-Verhältnis, ein ganz wichtiges Stichwort. Es ist so, wenn man über seine Tabus nicht mal mit seinem Arzt spricht und man hat ein Leiden und denkt, das geht vielleicht irgendwann wieder von selber weg, weil es auch von selber gekommen, dann kann das Jahre dauern oder es wird sogar vielleicht auch schlimmer. Das heißt, wir verlieren Lebensqualität oder Dinge werden chronisch und nicht mehr heilbar. Und dann ist es ja auch so, manchmal hat man eine Infektionskrankheit, das muss nicht immer eine Geschlechtskrankheit sein, es kann Fußpilz und Dornwarzen sein, ist Leuten auch peinlich. Und wir haben ja nicht nur eine Verantwortung für uns, sondern auch für unsere Mitmenschen. Also wir wollen ja auch darüber sprechen, damit wir andere nicht anstecken. Und so ist es wichtig, dass man über Tabus zumindest in der Arztpraxis spricht, auf eine Art, die uns entspannt, dass wir sehen, okay, da gibt es auch Lösungen, ich bin nicht allein, mein Arzt versteht mich und das ist meine Mission. Und wenn man dann nebenher auch noch schafft, in der Familie oder im Freundeskreis, wenn es einen drückt, Mut zu fassen, auch das kann manchmal hilfreich sein, ist aber kein Muss. Man darf manche Dinge auch in geschlossenen, geschützten Räumen austragen, aber dann doch spätestens.
Und was sind klassische Tabuthemen, mit denen Männer und Frauen zu Ihnen kommen und warum sollte man gerade über die auch sprechen?
Also Männer haben zum Beispiel das Thema Schnarchen. Denkt man gar nicht.
Gibt es doch gar nicht eigentlich, oder?
Ja, was eben, ist ne? Keiner schnarcht,
nie
klar.
Nie gehört, ja.
Evolutiv denkt man, das hat sogar vielleicht einen Sinn gehabt, dass wenn man ums Feuer lag und wilde Tiere kamen, wenn das dann laut gesägt wurde, dann wurden die vertrieben. Das ist vielleicht gar nicht schlecht. Deswegen schnarchen Männer auch tatsächlich mehr, beziehungsweise bis zum Alter von 50 mehr als Frauen. Danach ziehen die Frauen aber auch nach. Ab 50, wenn dann alles schlaffer wird, die Menopause so stattfindet, dann schnarchen die Frauen 1:1 wie die Männer. Aber für Männer ist es also peinlich deshalb, weil sie sind natürlich Jäger und sie sind dominant. Sie wollen alles unter Kontrolle haben. Ne? Und wenn sie dann schlafen und sie verlieren die Kontrolle, dann kommen solche uncharmanten Geräusche raus. Ist denen das total peinlich? Erinnert sie daran, dass sie vielleicht auch irgendwann mal vergänglich sind, womöglich, weil es wird bei Ihnen auch schlaffer, Sie sind vielleicht übergewichtig, irgendwas wird schlapp, Sie haben nicht mehr diese volle, vitale Kraft des jungen Mannes. Das mag eine Erklärung sein. Für Männer ist natürlich die Erektionsstörung auch ein Riesentabu. Klar, wiederum das Thema Männlichkeit, Fruchtbarkeit. Und für Frauen, Pendant, ist der Haarausfall. Haare sind ein Zeichen von Weiblichkeit, von Fruchtbarkeit, von Schönheit und von Gesundheit. Das ist wie bei einem Pferd. Ne? Wenn das Fell gesund ist, weiß man, das Pferd ist gesund. Und bei einer Frau ist, wenn das Haar schütter wirkt oder abbricht, dann sieht das auch jeder. Und dann ist auch wieder der Steinzeitreflex zu sagen, oh, da ist ja wohl was nicht in Ordnung. Da gehe ich mal wohl auf Abstand. Also man ist quasi öffentlich stigmatisiert. Das ist für Frauen sehr, sehr schlimm, sehr peinlich. Und sie wollen das verstecken und natürlich behandeln. Und hier ist ganz wichtig, auch zum Arzt zu gehen. Weil wenn man das zu lange abwartet, dann werden die Haarfollikel, also da, wo das Haar rauskommt, die schrumpfen. Und dann kann nicht mehr gut was stimuliert werden. Wenn man aber rechtzeitig kommt, dann kann man sehr, sehr oft und in den meisten Fällen noch was tun. Es gibt ganz viele medizinische Dinge wie Hormone checken, Mikronährstoffe, Eisen, Vitamine, Mineralien, was vielleicht fehlt. Man kann mit verschiedenen Haartinkturen stimulieren. Also es gibt viele Antworten für dieses Problem. Man muss sich nur der Sache widmen. Und Frauen, dann haben die noch das Thema, das hatte ich gerade gesagt, der Körpergeruch. Geschichte aus meinem eigenen Leben. Als junge Frau war ich mit einem tollen Mann in Paris im Hotel auf Liebesreise. Und da angekommen, stellte ich fest, Mensch, wie gehst du da eigentlich jetzt aufs Klo? Und der ist dann halt immer der Mann. Beneidenswert.
Die haben da gar keine Hemmung, doch.
Gar, nee, an, im ne? Gegenteil. Die sind aber auch stolz darauf, ne? Ja. Der immer schön nach dem Frühstück, so wie so ein analer Zwangscharakter, hat er sich dann da aufs Klo gesetzt, hat da Geräusche gemacht, hat seine Duftmarken gesetzt.
Und dann ging es ihm besser, vermutlich.
Ist dann eben nach einer Weile entspannt und glücklich rausgekommen, hat gesagt, so Süße, was machen wir heute? Und ich so, ich ging gar nicht aufs Klo. Ich konnte das nicht, ich habe eingehalten, weil ich wollte ja, dass er denkt, dass ich nur Rosenblätter mache. Und ich bin dann 3,5 Tage nicht aufs Klo gegangen. Und das war sehr unangenehm.
Ich wollte sagen.
Habe sehr viel Lebensqualität verloren. Ich hatte Kopfschmerzen, Bauchschmerzen, mir war schlecht. Daran sieht man, dass das doof gewesen ist von mir. Und ich habe viele Jahre später erst mit anderen Frauen darüber gesprochen. Und dann sagten die, ja, ist doch klar.
Nee, gibt so Tricks bestimmt.
Ja, musst du ein Streichholz anzünden, dann riecht es nach Höllenfeuer, aber eben nicht nach dem, was man da hinterlassen hat. Oder musst das Radio und Fernseher anmachen, Podcast hören lassen, den Typen, damit der dich nicht hört. Oder schickst den joggen. Und eine Frau, auch jetzt noch in meinem Alter, die hat öfter mal Liebhaber und die geht mit denen ins Hotel. Und die schickt den Typen schon mal hoch und sagt, Schatz, du, ich muss noch mal eine E-Mail schreiben. Und dann geht sie neben dem Frühstückslokal. Also bis zum heutigen Erwachsenenalter.
Pragmatischer Ansatz.
Haben wir Frauen damit ein Thema?
Kann man von lernen. Ja. Sie hatten auch schon die Erektionsprobleme angesprochen bei den Männern und Sie bezeichnen den Penis da auch gerne als Wünschelrute des Herzens. Ja. Wie hängt das zusammen?
Ja, die Schwellkörper lassen sich ja volllaufen mit Blut und das übrigens im entspannten Zustand. Also wir Frauen sollten die Männer nicht stressen. Parasympathikus ist der Entspannungsnerv, der muss aktiv sein, damit die Schwellkörper voller Blut laufen. Und die Erektionsstörung kann ein Resultat dessen sein, dass die Durchblutung insgesamt nicht gut klappt. Also nicht nur der Schwellkörper, sondern auch des Herzens, also ein Herz-Kreislauf-Problem dahinter steckt oder ein Diabetes, der auch zu Gefäßproblemen führt. Und das ist ein Alarmsignal. Also wenn ein Mann innerhalb eines halben Jahres in dreiviertel der Fälle nicht kann, dann sollte er spätestens dann zum Arzt gehen.
Auf jeden Fall mal abklären lassen, ja? Wenn man sowas hat. Ja.
Aber gerne auch mal früher, einfach weil es ja auch psychisch unter Stress setzt. Und ne, wenn man dann performen will und es klappt nicht und man ist psychisch angespannt, klappt beim nächsten Mal nicht. Also nachgucken lassen, ob alles okay ist. Und ich würde sagen, vor allem ab dem Alter von ungefähr 40 Jahren. Da können schon diese Gefäßgeschichten eintreten oder auch Bandscheibenprobleme, Nervensystem. Lieber einmal zu früh zum Arzt gehen als einmal zu spät, weil man kann rechtzeitig noch handeln und es ist auch wiederum Lebensqualität.
Das ist jetzt so für die etwas ältere oder mittlere Generation. Sagen wir mal, wie sieht es denn bei den Jüngeren aus? Da hat man ja oft den Eindruck, also im Zeitalter von Social Media, Pornografie, die auch relativ leicht zugänglich ist, dass die eigentlich schon alles wüssten und super aufgeklärt sind. Aber, das ist glaube ich auch eine These von Ihnen, die sind doch wieder, ja, kann man sagen, verklemmter heutzutage. Beobachten Sie das?
Es ist so, dass viele junge Leute, auch Erwachsene, in die Praxis kommen und klagen über so ganz normale Dinge wie Hautanhängsel, Leberflecken, Dehnungsstreifen, Zellulite. Das lässt sie so stark leiden, dass sie sich nicht mehr im Bikini an den Strand trauen. Dass sie Partnerschaften vermeiden, dass sie keine Freude mehr am enthemmten, entspannten Sex haben, weil sie immer ihren Körper nur sehen. Der Sex ist natürlich allen zugänglich als Pornografie online. Ohne Altersbeschränkung und das setzt viele Menschen sehr unter Druck, weil die sehen da erstens gebleichte Genitalien, rasierte Genitalien, ne, damit die Kamera einen guten Blick hat, Leute, die unfassbar performen im Handstand, mit Sprung vom Schrank, in allen Positionen und die können immer. Und das entspricht so gar nicht der normalen Sexualität. Also erstens mal wissen sie gar nicht, wie sie die normal entwickeln, die jungen Leute. Sie haben falsche Vorbilder und dann versuchen sie, das nachzuturnen. Und es fühlt sich aber alles sehr verspannt und verkrampft an. Und so ist das Verhältnis nicht mehr natürlich. Und dann ist natürlich auch dieses Bodyshaming ein großes Thema. Ne? In den sozialen Medien kriegt man Körperbilder vorgeführt,
wahrscheinlich,
die durch Filter Photoshop gelaufen sind. Ja, ja, Leute haben besonders viele Follower, wenn sie puppenhaft schön sind. Und dann sind natürlich normale Menschen in Anführungsstrichelchen total gestresst, weil die natürlich nicht so perfekt aussehen. Und das treibt die dann wiederum zu uns Ärzten, vor allem auch zu Schönheitsmedizinern. Ich als Hautärztin habe auch mit dem Thema Schönheit zu tun, nicht nur mit Krankheit, sondern da gibt es auch Laser, Hyaluronsäure, Botox. Und dann kommen schon junge Leute und sagen, was kann ich tun? Wie kann ich Fett absaugen? Wie kann ich Brüste machen? Manche lassen sich das schon zum 18. Geburtstag schenken, in manchen Ländern einen neuen Po, eine neue Nase. Die Lippen werden aufgespritzt, die Augenbrauen werden breit tätowiert, weil das irgendwelche Vorbilder in Social Media haben, obwohl das gar nicht zu denen passt. Und so verlieren die jungen Menschen den Bezug zu einem normalen, gesunden Körper, zu normaler, gesunder Sexualität. Und das ist eine Entwicklung, die sehr, sehr dramatisch zunimmt und die mir wahnsinnig leid tut. Und ich sage meinen Patienten, ihr seid schön, wie ihr seid. Ihr seid genau so richtig. Und die Vielfältigkeit ist doch das, was das Leben interessant macht.
Also, es gibt kein Thema, über das es sich zu schweigen lohnt und nichts, was Medizinerinnen und Mediziner nicht irgendwann schon mal zu hören oder zu sehen bekommen hätten. Man darf also ruhig darüber reden. Genau das werden wir gleich auch wieder tun, über Dinge, die Yael Adler beschäftigen, wenn sie mal nicht in ihrer Praxis ist. Eine Frau, der nichts peinlich ist, zumindest nicht, wenn es um Medizinisches geht. Yael Adler lebt mit ihrer Familie in Berlin, wo wir auch das Gespräch führen, ist aber geboren und aufgewachsen in der hessischen Metropole Frankfurt am Main. Ja, Mutter Literaturwissenschaftlerin, Vater Professor für jüdische Studien. Was davon hat sie mehr geprägt?
Also mein Vater ist tatsächlich Professor für jüdische Studien, als Wissenschaftler nicht religiös, sondern praktisch die Philosophie, die Geschichte des Judentums war präsent. Es war aber eben nicht religiös. Es war sozusagen dieser wissenschaftliche Anteil und nicht so sehr diese Geschichten, die Menschen drumherum gebaut haben um die Religion. Und das hat mich natürlich in Richtung Naturwissenschaften schon auch gebracht. Also meine Mutter ist die Jüdin, mein Papa ist keiner Religion zugehörig. Okay. Er war mal Protestant, hat aber die Kirche verlassen und hat eben den wissenschaftlichen Aspekt von Religion betrachtet. So bin ich nicht religiös geworden, obwohl ich natürlich trotzdem Traditionen und
ich wollte gerade sagen, durchaus erzogen, kann man ja durchaus sagen, mit bestimmten oder gewissen Werten auch.
Ja, ne? Also die Werte, dann, genau. Und natürlich ein bisschen Kultur. Natürlich prägt mich das und prägte mich das. Aber ich bin
Weltgewandtheit, auch sowas, Internationalität, sowas?
Ja, also viele Juden bringen ihren Kindern bei, einen Beruf zu wählen, den sie in der ganzen Welt ausüben könnten, so zum Beispiel Medizin.
Medizinerin.
Also
zum Beispiel,
deutsches Steuerrecht wäre jetzt nicht so ein typisch jüdischer, in Anführungsstrichelchen, man will ja nicht in Klischees arbeiten, aber das ist eine Tradition, dass man beweglich ist. Und das, denke ich, ist ein Grund, warum ich auch Medizinerin geworden bin, obwohl ich natürlich immer sage, das ist, weil ich Hypochonderin bin. Ich bin aber ein großer Menschenfreund, also mir ist das eigentlich völlig egal, welcher Religion jemand angehört, woher er kommt. Und da bin ich auch immer sehr stolz und glücklich, dass in meinem Wartezimmer Menschen aller Nationen sitzen, alle die gleichen Sorgen und Probleme rund um ihren Körper und ihre Gesundheit haben. Und das ist eben auch etwas, man sieht einfach als Arzt, wir sind alle gleich. Es gibt Gepflogenheiten, aber zum Beispiel, wenn man von den erogenen Zonen spricht, sind international bei Männern und Frauen überall gleich. Man braucht keinen Fortbildungskurs, wenn man mal im Urlaub jemanden verführen will. Man kann direkt einsteigen.
Wenigstens eins, das zuverlässig ist, kann man sagen. Sie sind ja auch hier in Berlin durchaus, haben Kontakte in die jüdische Community, will ich sie mal nennen. Jetzt erleben wir seit einigen Monaten einen zunehmenden Terror aus der rechten Ecke. Also Menschen, die nicht in Anführungsstrichen urdeutsch aussehen, obwohl sie hier aufgewachsen sind, leben zunehmend gefährlich. Auch Juden werden offen angefeindet. Ist das etwas, was in Ihrer Community auch thematisiert wird, was Ihnen auch schon zugetragen wurde? Beobachten Sie sowas?
Also die jüdische Gemeinschaft hat nicht nur Angst vor Rechten, sondern auch vor Linkem, vor Islamistischen und vor jeglichem Antisemitismus. Also das kann man nicht immer nur so zuordnen. Natürlich, ich glaube, die Politik hat das auch schon erkannt und auch Sicherheitsbehörden haben das erkannt. Natürlich gibt es da ein paar so Schwerpunkte, woher sowas kommt. Aber ich glaube, es ist grundsätzlich eine Vorsicht bei Juden vorhanden, ein Misstrauen vorhanden, weil man manchmal auch überrascht ist, woher Antisemitismus kommt, wo man gar nicht damit gerechnet hätte, nämlich aus überhaupt keiner extremen Ecke. Weil das oft Dinge sind, die verdrängt sind, die verschütt gegangen sind, die Menschen gar nicht bewusst sind, dass sie antisemitisch reden oder denken oder fühlen. Und es kommt plötzlich raus. Und das ist immer ein trauriger Moment in einer menschlichen Beziehung, auch an Situationen, wo man gar nicht mit gerechnet hat. Das ist eine Erfahrung, die viele Juden machen. Und Juden haben natürlich durch ihre Geschichte auch Ängste, haben Traumata, die auch von Generation zu Generation weitertransportiert werden. Das hat die Wissenschaft auch festgestellt. Epigenetische Ängste, mehr Panikstörungen, vielleicht auch Hypochondrie, mehr Ängste, Platzangst, was auch immer. Und das führt dazu, dass sie auch jetzt sehr sensibel sind, vielleicht sensibler als andere, was sich so in der Gesellschaft tut. Und leider mittlerweile auch wieder die Koffer beginnen zu packen. Es gab eine Zeit lang vor 20 Jahren, da haben die Juden in Deutschland gesagt, ach, jetzt fühlen wir uns doch sehr, sehr sicher und wir glauben, wir bleiben in diesem Land. Mittlerweile sagen die erwachsene Generation, Mensch, unsere Kinder erziehen wir doch wieder ein bisschen internationaler. Die sollen internationale Schulabschlüsse machen. Die gehen ins Ausland, um Praktika zu machen, damit sie doch vielleicht ihre Zukunft international verbringen.
Wäre es vor diesem Hintergrund vielleicht sinnvoll, so eine Art in den Schulen religionsübergreifenden Unterricht zu machen oder auch kulturübergreifenden Unterricht, also um das als einfach das Zusammenleben als normaler zu kennzeichnen, also dass da gar nicht unterschieden wird?
Also bestimmt ist das eine Erziehungssache. Leute, die in der Szene aktiv sind, gesellschaftlich und politisch, sagen auch, dass auch gerade Lehrer, auch wenn sie es gut meinen, überhaupt nicht ausgebildet sind, mit Rassismus, Extremismus umzugehen. Viel wird noch verschwiegen oder gesagt, na, das spielt sich außerhalb der Schule ab. Also das ist eine Erziehungssache, das sind die Elternhäuser, das sind Werte, die in der gesamten Gesellschaft vermittelt werden müssen. Und es betrifft ja nicht nur Juden. Es ist ja, ich möchte ja, dass es allen Minderheiten gut geht.
Eben, dass alle Minderheiten dazugehören, aber wenn alle dazugehören und alle normal in Anführungsstrichen sind, dann gäbe es diese Diskussion.
Wenn man alle Minderheiten zusammennimmt oder vielleicht die schwächeren Glieder der Gesellschaft, dann ist das vielleicht sogar auch schon eine Mehrheit. Und wichtig ist doch diese freiheitlich-demokratische Grundordnung, die wir in diesem Land haben, die es auch gilt zu verteidigen. Und darauf darf man auch stolz sein, dass das Deutschland geschafft hat, nach der Hitlerzeit sowas aufzubauen. Das geht aber ganz schnell wieder verloren oder kaputt oder wird gefährdet. Und es gilt, es zu verteidigen. Und das ist eben auch eine aktive Maßnahme. Und da die Deutschen sind natürlich aufgrund ihrer Geschichte manchmal sehr gehemmt. Die haben immer Angst, dass man ihnen den Vorwurf macht, oh, das ist zu krass, das ist zu radikal. Mhm. Also da braucht man viel Fingerspitzengefühl, aber eben auch einen offenen Diskurs und Taten. Zivilcourage. Also im Grunde ist das, was ich mir wünschen würde.
Sie haben auch ein anderes Stichwort genannt oder einen anderen Begriff, Fingerspitzengefühl. Da kann man auch nochmal fragen, Sie haben ja selbst auch zwei Söhne, also in durchaus jugendlichen Alter. Wie sehen die das eigentlich, dass Sie so eine Mutter haben, die so offen ist sozusagen und auch über alles redet? Sehen die das eher als Hypothek oder finden die das gut?
Also Mütter sind pubertierenden Kindern eigentlich grundsätzlich peinlich. Das ist auch bei uns manchmal so. Andererseits, also ich habe zum Beispiel auf YouTube ein Video oder mehrere Videos, aber eins über Peniswarzen. Männer haben das manchmal, dass da irgendwas wächst und sie machen sich große Sorgen. Das ist ja auch ein wertvolles Stück. Ne? Und wenn da was wächst, dann ob das bösartig ist oder ob es ansteckend ist. Und auf diesem YouTube-Video, da können Sie sich informieren. Und das haben natürlich irgendwann die Klassenkameraden gesehen. Und das war für meine Söhne ein Schreckmoment. Aber dann haben sie bemerkt, oh, alle informieren sich da wirklich und finden das gut. Also merken, oh, das hilft mir vielleicht weiter. Und mittlerweile haben sie sich daran gewöhnt. Sie sagen, ich bin ein bisschen verrückt, aber eigentlich ganz okay. Und da deren Klassenkameraden auch sagen, du hast coole Eltern, nette Eltern und die sind gar nicht so absurd.
Kann man ganz gut mit leben, vermutlich. Ne? Ja. Sie machen sich auch sehr stark für Natürlichkeit, so auf der einen Seite, also sagen, sich so annehmen, wie man ist. Was würden Sie sagen, so also auf einer Eitelkeitsskala von 1, überhaupt nicht eitel, bis 10, sehr eitel, wo würden Sie sich selbst?
Ob ich eitel bin?
Ja.
Da kann ich wieder über die Hypochondrie gehen. Natürlich wollen Sie jetzt eine Zahl von mir. Also ich bin auch eitel. Also ich möchte schon schön sein.
7.
Ja, also ich bin ja jetzt auch geschminkt extra für hier unser Gespräch, obwohl man es ja gar nicht sieht im Radio. Ich also achte schon, dass ich was Schönes anhabe und gewaschen bin und ordentlich aussehe. Aber als Hypochonder ist mir noch wichtiger, einen gesunden Lebensstil zu pflegen und den natürlich auch meinen Patienten versuchen zu vermitteln, weil ich denke, ein Körper, das ist so ein Geschenk, der einen durchs Leben trägt und einigermaßen hoffentlich gut funktioniert und hoffentlich lange einigermaßen gesund ist, das ist mir noch wichtiger. Also ich bin niemand, der so ein Beauty-Junkie ist. Ne? Also ich hatte viel zu viel Angst auch vor den potenziellen Nebenwirkungen einer radikalen Schönheitsmaßnahme.
Da zielte die Frage auch so ein bisschen hin, gar nicht so sehr, um sie bloßzustellen, sondern um so ein bisschen rauszuarbeiten, was ist noch okay, also wo darf in Anführungsstrichen man nachhelfen und wo würden Sie aber auch so eine Grenze oder eine Linie ziehen, wo die sagen, das würde ich unter keinen Umständen oder
genau, also alles, was dauerhaft gesundheitsschädlich ist, wo ich persönlich das Gefühl habe, oh, da könnten Nebenwirkungen sein, mit denen der Körper dann vielleicht nicht zurechtkommt. Ich sehe halt auch immer die Opfer von verschiedenen Maßnahmen, die kommen dann zum Hautarzt und sagen, wie kann ich jetzt diese Narbenbildung wegkriegen oder sowas, Fremdkörperreaktionen. Also das würde ich persönlich, für mich ist das nichts. Also ich möchte möglichst alles so lassen, wie es ist und versuchen mit Sport und gesunder Ernährung, ausreichend Schlaf, guten menschlichen Kontakten, nicht rauchen, nicht zu viel Alkohol und so durchs Leben zu kommen. Dieses Natürliche, das finde ich wichtig. Und nochmal, ich glaube, ein gesunder Körper ist ein Geschenk und ich versuche den so lange, wie es geht, irgendwie am Funktionieren zu halten.
Sie hatten jetzt 2 Bestsellerbücher oder haben die nach wie vor am Start. Beide verkaufen sich wie geschnitten Brot, könnte man fast sagen. Ist denn was Neues schon wieder in der Planung?
Ja, es kommt im Herbst ein neues Buch. Ja. Im Buch Tabus haben wir ja über Kommunikation auch gesprochen und da geht das nächste Buch so ein bisschen in diese Richtung.
Wir sind gespannt, was denn dann kommt. Das war die Dermatologin Jael Adler, die heute zu Gast in der Bremen 2 Gesprächszeit war. Ihre beiden Bestseller, die erwähnten, seien nochmal hier genannt. Von Hautnah ist inzwischen eine erweiterte Auflage mit Praxisteil erschienen. Ihr aktueller Titel heißt Darüber spricht man nicht. Weg mit den Körpertabus, beide im Drömer Verlag erschienen für jeweils 17 Euro. Alternativ auch als Hörbuch erhältlich. Ja, wir sind gespannt und vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben.
Ich bedanke mich.
Am Mikrofon verabschiedet sich Christian Erber. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend.
Bremen 2 Gesprächszeit.